24 birds of people. And now in season 16. Presented by Carl SV. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 16 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by KSV, Kreditschutzverband von 1870. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 16 ist Stefan Scharf, Managing Partner des bankenunabhängigen Research-Hauses SRC Research und mit seiner Firma auch in Österreich sehr aktiv und jetzt per Telefon aus Deutschland zugeschalten. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ja, grüß dich Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wir haben saisonal eigentlich immer Kontakt. Wir kommen dann noch dazu im Dezember, weil wir uns da in Wien sehen bei einem tollen Event. Die Börsegeschichte hat da das Unternehmen und uns alle ein bisschen überholt, aber da komme ich dann später dazu. Ich denke, die Hörerinnen wissen schon, worum es geht. Du bist ein Immobilienspezialist, bist da beim bankenunabhängigen Researcher House SRC, so habe ich dich anmoderiert, seit 2003. Aber da war sicher irgendetwas davor und jetzt interessiere ich mich mal für deine Karriere, deinen Werdegang. Wie ist es bei dir losgegangen, Stefan?
Ja, also ich habe hier in Deutschland, in Hessen, Abitur gemacht, habe dann ganz klassisch ein Studium der Betriebswirtschaftslehre gemacht an der Gutenberg-Universität in Mainz, habe im Rahmen dieses Studiums mich gekümmert um Finanzwirtschaft, um Geldpolitik, aber auch um Themen von Marketing, von Branding, habe dann ein Semester während des Studiums in Mainz auch im Ausland verbracht, und zwar in Kalifornien an der UC Berkeley, und habe dann nach dem Studium den Weg eingeschlagen zu den Banken und bin über die
Californication im Hintergrund eingespielt wegen Berkeley. Entschuldigung.
Ja, das ist
sorry.
Toll.
Meine Aufmerksamkeit ist jetzt wieder voll dabei, wenn jemand California sagt, dann muss ich einfach Californication spielen.
Ja.
Gut.
Wundervolle Zeit. Natürlich auch der Todd Chili Peppers dort viel gehört und für mich ja auch Chad Smith einer der besten Drummer, wenn nicht der beste, den wir haben auf dem Planeten. Und ja, also dort ein Auslandssemester noch gemacht und nach dem Studium zur Hessischen Landesbank gegangen, dort in den Wertpapierbereich, ins Anlagemanagement und dann später zu einem Wertpapierbroker in Frankfurt gewechselt, zu Concord. Mhm. Dort Schwerpunkt gehabt, Finanzwerte, auch zum Teil Werte, die sich im Bereich Mobile Commerce oder im Bereich SAP tummeln am neuen Markt. Und das waren so die ersten Schritte an der Börse. Und das war die Zeit, bevor ich dann später dann SRC Research gründete, mit dem Schwerpunkt auf Finanzwerte und auf dann nach und nach immer mehr auf Immobilienunternehmen.
Mhm. Na gut, dann gehen wir ins Jahr 2003 und zur Gründung von SRC Research. Wofür stehen diese drei Buchstaben SRC? Ich spreche mit dem Stefan Scharf, da sind nochmal zwei S drinnen.
Also es gibt zwei Varianten.
Okay.
Die eine ist Smart, Bridge, Clever und die eigentlich wichtige ist natürlich Scharf Research und Consulting.
Okay.
Wir verstehen uns als Fundamentalanalysten, die im deutschsprachigen Raum mit diesem Schwerpunkt auf Finanzwerte, auf Immobilienunternehmen, teils aber auch Unternehmen aus dem Bereich Bau und Infrastruktur unterwegs sind. Und da haben wir uns in den letzten Jahren, beziehungsweise jetzt schon Jahrzehnten, da unsere Expertise aufgebaut und die am Aktienmarkt unterwegs sind und dann vielleicht die eine oder andere Finanzaktie oder Immobilienaktie sich angeschaut haben, die kennen uns. Auch von Werten, die vielleicht jetzt gar nicht mehr an der Börse sind. Eine Convert früher, das war auch ein Unternehmen aus dem Wohnimmobilienbereich, die wir gemacht haben, die ja dann später von Vonovia übernommen wurden. Also da waren einige dabei und sind immer noch viele dabei und schon auch eine spannende und meistens auch sehr, sehr erfolgreiche Zeit gewesen.
Mhm. Du hast zuerst den neuen Markt in Frankfurt angesprochen, dann ein Research-Unternehmen jetzt in der Gründung mit mir besprochen, das sehr immobilienlastig ist vom Research her. Das hätte Jahre früher, also 10 Jahre früher, überhaupt niemand interessiert, sage ich mal, bei diesen ganzen neuer Marktgeschichten. War aber dann plötzlich Time to Market, weil die Immobilien- und Finanzwerte in den Nullerjahren zunächst sehr gut funktioniert haben. Wieso ist die Wahl genau auf diesen Themenmix, auf diese Branchen gefallen, Stefan?
Ja, also ich hatte natürlich Finanzwerte gemacht, zum Beispiel halt eine Interhyp, die sich beschäftigt mit dem Thema Finanzierungsvermittlung für Bauvorhaben oder für Immobilienkäufe oder auch Unternehmen wie ABD oder MLP gemacht, die also in dem Bereich Vermögensberatung unterwegs sind. Und habe dann später natürlich dann mit der SAC Research immer mehr auf neue Unternehmen aus dem Immobilienbereich vorgefunden, wo wir dann bei dem einen oder anderen Immobilienunternehmen auch einen sehr guten Zugang zum Management hatten. Und so ging es dann los, dass wir eine IFM-Immobilie aus Frankfurt gemacht haben, die praktisch da die Teilgalerie zum Beispiel im Bestand hatten oder auch im Westend sehr hochwertige Büroimmobilien im Bestand hatten. Dann haben wir die VIB Vermögen gemacht, ein Spezialist für Logistikimmobilien, die vor 2 oder 3 Jahren dann übernommen wurden von Greinix. Und so hat sich das ergeben, dass wir dann nach und nach einfach immer mehr Immobilienunternehmen in der Coverage hatten und dann immer mehr dort unsere Spezialisierung hatten. Und ich mich dann auch entschieden habe, neben meinem Studium zum Diplomkaufmann noch ein weiteres Studium, postgraduierten Studium zu machen, zum zertifizierten Immobilienanalysten von der DVFA, das ist die Deutsche Standesvereinigung für Asset Management und der Universität Regensburg. Und wir dann natürlich mit dieser Zusatzqualifikation noch sehr mehr diesen Bereich Immobilienunternehmen angegangen sind und dann auch nach und nach in Österreich dann eine Coverage aufgebaut haben und Expertise aufgebaut haben. Mhm. Eine Convert habe ich vorhin schon genannt, die sehr viel aber auch ihre Wohnimmobilienbestände in Deutschland hatte, oder auch eine CA Immo.
Ja, warte, da möchte ich dich noch fragen. Da möchte ich jetzt zum zweiten Mal nach Californication ins Wort fallen, weil diese Frage liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wir kennen uns ja lange, weil du eben viele österreichische Werte, du hast jetzt begonnen aufzuzählen, analysierst, aber weißt du noch, mit welchem österreichischen börsennotierten Wert deine Österreich-Coverage losgegangen ist? Wer war da zunächst ganz vorne?
Ja, das war in der Tat die Convert.
Die Convert, okay.
Ja, genau, weil dort waren natürlich auch sehr viele Bestände des Unternehmens in Deutschland, in Berlin, in Leipzig, in anderen Städten, so dass wir natürlich da als Deutsche, sage ich mal, die noch mehr vor Ort sind, auch immer wieder auch diesen Bezug hatten zu diesen Wohnimmobilienbeständen und wir dann natürlich da auch dementsprechend uns das ziemlich reingegraben haben und denke auch über die Jahre eine ganz gute Coverage von Convert gemacht haben. Die einen oder anderen werden sich erinnern, vor der Übernahme von Vonovia gab es ja auch schon Interessen von anderen Unternehmen, Deutsche Wohnen, Adler, da irgendwie da die Convert mehrheitlich zu übernehmen, zu Preisen, die aber uns auch sehr günstig erschienen, wo wir auch nicht so begeistert waren. Und dementsprechend haben wir doch die Börsenstory auch von Convert Immobilien sehr, sehr lange begleitet.
Da muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Du telefonierst jetzt aus Deutschland mit mir. Ich sitze in Wien im 9. Bezirk und da war Convert in der späten Solo-Phase, also vor Vonovia, waren meine fast direkten Nachbarn. Also wir sprechen von 40 Meter Luftlinie und damals war mein Büro noch neu und da gab es Due Diligence und da haben sich manche Prüfer in meine leeren Zimmer gesetzt, dass sie nicht so auffällig die Daten im eigenen Headquarter durchschauen. War auch recht lustig. Aber Squeeze-Out ist nie schön, zumindest für die Aktionäre, was in dem Fall zum Höchstkurs Sekundärmarkt, also ein lachendes und ein weinendes Auge, aber die Convert Solo an der Wiener Börse fehlt uns natürlich und auch das wird ein Thema sein, zu dem kommen wir dann später noch einmal. Zu den Immobilien ist auch sicherlich ein Verwandter, die Bauwirtschaft, UBM, die POR, schaut sie euch an. Natürlich von den Immobilien, CA Immo, S Immo jetzt Sondersituation noch genannt. Ihr habt eigentlich den österreichischen Immobilienmarkt fast komplett abgedeckt. Was hat diesen im Vergleich zum deutschen unterschieden? Was hat ihn besonders gemacht?
Also was ich faszinierend fand an dem Management von österreichischen Immobilienfirmen, dass man halt sehr flexibel, sehr schnell war. Als hier zum Beispiel Deutschland dementsprechend hier die Teilung überwunden hat, als hier so diese Aufbruchsstimmung in Deutschland aufkam, da muss man sagen, dass dann viele österreichische Unternehmen sehr, sehr schnell sich nach Deutschland orientiert haben, für Chancen gesehen haben im Immobilienbereich und dann dementsprechend natürlich auch Liegenschaften und Grundstücke gekauft haben oder auch Objekte gekauft haben. Dass man also diesen Trend sehr, sehr früh erkannt hat und dass man in den entsprechenden Metropolen, sei es Berlin oder auch in anderen Metropolen, Leipzig, aber auch vielleicht Hamburg, München, dass man einfach sehr, sehr schnell war und dann halt auch Bestände sichern konnte und dementsprechend dann auch natürlich dann gute Profite zeigen konnte in einer Phase, wo eigentlich beständig die Zinsen rückläufig waren.
Mhm. Ich glaube auch, die haben in Summe einen recht guten Job gemacht. Ich bleibe jetzt nochmal kurz auf deiner Homepage, die wir natürlich auch verlinken werden, src-research.de. Da finde ich auch einen Punkt Investor Relations Consulting. Für die Hörerinnen und Hörer, was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, also vom Prinzip ist es so, dass wir bei Firmen, wo wir keine Coverage haben, auch den Bereich Investor Relations Consulting anbieten könnten und können. Wir tun dies nur meist nicht, weil uns einfach aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr viel zu tun haben durch die Coverage der Unternehmen, meistens die Zeit fehlt. Aber nehmen wir mal jetzt irgendein Unternehmen, was ich nicht in der Coverage habe, eine LEG zum Beispiel oder jetzt eine, ich sag mal, eine Strabag oder ein Unternehmen, was keine Coverage von uns hat, da könnten wir dann dementsprechend uns natürlich angucken, wie läuft die Kommunikation mit Unternehmen, mit Investoren ab? Gibt für das Unternehmen Möglichkeiten da, die Leistung zu verbessern oder den Kontakt zu verbessern oder da auch unterstützen in irgendeiner Form, dass man da vielleicht die richtigen Roadshows macht und die richtigen Investoren anspricht. Wie gesagt, das könnten wir theoretisch machen und haben es auch auf der Webseite stehen. Das ist richtig, nur ich glaube, ich habe das jetzt in den ganzen Jahren ein- oder zweimal genutzt oder gemacht, aber eigentlich nicht, weil wir einfach mit der Coverage so beschäftigt sind. Ja, da sind wir so ein bisschen Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden.
Es ist doch ein positiver Kausalität immerhin. Und ich darf auch gratulieren, nämlich was Preise aus den Jahren 2017 und 2018 betrifft, und zwar von einem Auszeichner, wo man, glaube ich, sehr gerne einen Preis entgegennimmt, nämlich Thomson Reuters. Und da ging der Analyst Award für europäische Immobilienaktien im Jahr 2017 an SRC Research und dich, und im Folgejahr 2018 bist du Zweiter geworden. Da freut man sich, oder? Ja, eigentlich eine blöde Frage, ist eh logisch, aber ja, das macht schon etwas mit einem, glaube ich, oder?
Ja, also das ist schon eine tolle Bestätigung. Und von dem 17er Award habe ich erfahren, da kam ich gerade aus Rom zurück von einem kleinen Urlaub, saß im Zug, noch etwas müde auf dem Weg zum Büro und habe davon erfahren, konnte erst gar nicht glauben. Und ja, dann läuft schon mal dann vorbei. Das war 17 dann das Jahr, wo wir dann 14 Jahre SAC Research gemacht haben. Und dann läuft dann natürlich nochmal innerlich viel ab, was in den ganzen Jahren passiert ist, dass man natürlich da auch extrem viel Engagement, extrem viel Arbeit reingesteckt hat und freut sich, also was dann so der Grammy für die Musiker ist oder der Oscar für die Schauspieler, das ist so ein bisschen dieser Award, freut man sich sehr, dass es geklappt hat. Und in 18, das war, obwohl es nur der zweite Platz war, fast dann noch schöner, weil es einfach die Bestätigung ist, sich nochmal aufs Podium zu stellen. Und und wenn man am Ende nur geschlagen wird von Christoph Schulte von der ersten Bank, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und da sieht man auch, dass auch in Österreich sehr, sehr gute Analysten unterwegs sind.
Ja, weil wir auch einen Schwerpunkt an Unternehmen da haben, die in dem Sektor, also sicher der ATX hat eine recht hohe Quote früher gehabt, es wird leider immer weniger, aber das war immer so ein Schwerpunkt österreichischen Schaffens, und die Unternehmen waren ja auch in CEE und auch in Deutschland am Immobiliensektor immer sehr aktiv. Wenn wir jetzt ins Jahr 2017, 2018 gehen, diese Zeit war ja gekennzeichnet davon, dass die Zinslandschaft immer mehr unter Null gegangen ist quasi, was ja perfekter Rückenwind für Immobilienwerte von der Finanzierung her und auch von der Eigenschaft als Sachwert hatte. Danach kam die starke Gegenbewegung und jetzt sind wir irgendwie irgendwo. Und dieses Irgendwo möchte ich jetzt mit dir so ein bisschen einschätzen. Wie siehst du die Immobilienwirtschaft in der Dachregion derzeit so aufgestellt?
Also nochmal kurz auf diese Jahre 17, 18, 19. Das waren goldene, also das waren absolut paradiesische Jahre, genau. Wo du natürlich einerseits konjunkturellen Rückenwind hattest, wo die Europäische Zentralbank und die anderen Zentralbanken natürlich wirklich alles dafür getan haben, mit so einer ultra lockeren Geldpolitik da wirklich natürlich einen tollen Nährboden für Immobilienunternehmen, für Immobilienprojekte zu legen, ja. Das natürlich vielleicht auch in gewisser Weise ein Stück weit übertrieben wurde, ja. Ich sag mal, Herr Draghi und Frau Lagardère lassen da ja grüßen. Und das war natürlich dann später auch der Bremsweg oder der Aufprall etwas heftiger wird. Davon musste man dann natürlich auch ausgehen und davon sind wir auch ausgegangen. Und was dann natürlich dazu kommt, ist einerseits die Pandemie, dass es nochmal verlängert hat, diese Zeit, die sonst früher auch geendet hätte durch die Pandemie und dann halt aber der Umschwung noch heftiger wurde, dadurch, dass wir halt diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine haben und dann dementsprechend auch die Energiepreise unter anderem reagiert haben und die Rohstoffpreise reagiert haben. Also von daher eine sehr gute, lange Phase, wirklich fast himmlische, perfekte Konditionen, ja, und dann aber doch sehr harter, abrupter Bremsweg und harter Aufprall auch zum Teil, ja, und das ist einfach dann passiert und ist vielleicht 2 Jahre später passiert, aber dann halt umso heftiger.
Siehst du jetzt den Tiefpunkt schon wieder durchschritten, einen langsamen Aufwärtstrend? Ich nenne da jetzt ein paar. Du hast unter den Unternehmen, die du coverst, unter anderem die Proa, die UBM dabei, die sind natürlich eher im Bau- und Development-Sektor tätig, aber die sind schon wieder slightly positives, der Karl-Heinz Strauß und der Thomas Winkler. Wie siehst du das?
Also wir haben ja bei beiden Unternehmen, jetzt über Proa und UBM zu sprechen, wir haben ja bei beiden Unternehmen vor kurzem erst die 9-Monats-Ergebnisse bekommen. Das war Ende November. Bei der Proa war es so, natürlich der Wohnbau tut sich schwer, ganz klar, aber die Firma hat so einen starken Footprint im Bereich Construction von Infrastruktur, also Tunnel, Brücken, Autobahnen. Man hat auch im Bereich Abfallverwertung, in anderen Bereichen hat man sehr, sehr viele interessante und auch vor allem lukrative Projekte gewinnen können, ja. Man hat es geschafft, die Produktionsleistung jetzt nach 9 Monaten um fast 5% zu steigern. Man hat beim EBITDA-Ergebnis, das ist das operative Ergebnis auf Cash-Ebene, um 9% zulegen können. Also das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Und vor allem der Anstieg bei den Materialaufwendungen, der war unterproportional zur Ausweitung der Produktionsleistung. Und von daher konnte man da die Marge verbessern, was wichtig ist, weil als Baufirma natürlich Projekte zu haben, ist das eine, aber damit auch richtig Geld zu verdienen, ist das andere. Und das hat die POR geschafft. Und dementsprechend auch konnten wir jetzt nach den 9-Monats-Ergebnissen auch unser Kursziel noch mal etwas anheben. Und man sieht ja auch, die Aktie ist in den letzten Monaten auch gut gelaufen. Und auch auf der bilanziellen Seite zum Beispiel, man hat 40 Millionen Hybridkapital zurückgezahlt, wo jetzt dann auch sonst höhere Finanzaufwendungen notwendig geworden wären. Man kann auch in den nächsten 1-2 Jahren nochmal Hybridkapital zurückzahlen und dadurch die bilanzielle Situation verbessern. Also von daher, das ist schon ein positives Bild gewesen.
Ja, ja, und der CFO ist noch dazu ein sensationeller Sänger, das muss man auch dazu sagen. Also er kann nicht nur auf der Treasury- und CFO-Seite hervorragend, sondern ist auch der Top-Sänger am österreichischen Kapitalmarkt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ich habe das mitgekriegt einmal.
Clemens Eiter,
ja. Und kann das bestätigen, was ich gut finde bei Clemens, dass natürlich auch durch die Dinge da öfters auch karitative Zwecke unterstützt werden.
Genau.
Und man da auch die Gesellschaft und die Gemeinschaft aus den Augen verliert. Das jetzt in der Weihnachtszeit, denke ich, ist wichtig, wenn man Erfolg hat, auch vielleicht an die zu denken, die es schwerer haben Und da denke ich, da ist jetzt Clemens oder generell auch das Unternehmen auch immer dabei und das verdient Respekt. Und ja. Bei UBM hattest du gefragt.
Genau, nur in ganz kurzen Worten, weil ich nicht zu einen großen Zeitstempel auf die Folge geben will. Aber so. Natürlich interessiere ich mich jetzt natürlich und die Hörerinnen sowieso auch. Wird am 23.12. gesendet. Wir nehmen 14 Tage vorher auf, aber bigger picture, was das Zahlenmaterial betrifft, wird sich nicht verändern. Bitte auch eine Minute zur UBM, bitte, Stefan.
Zu UBM. Also Wohnungsverkäufe laufen. Weil die Wohnungsnachfrage ist einfach in Deutschland und Österreich sehr gut. Die Leute profitieren natürlich davon, dass die Zinsen wieder so ein bisschen rückläufig waren in den letzten 6 oder 9 Monaten. Dementsprechend sind die Wohnungsverkäufe in Deutschland, aber auch in Österreich oder auch in Tschechien angesprungen. Und das ist gut. Im Bürobereich gibt es sicher die eine oder andere Immobilie, die man noch verkaufen könnte oder wollte, wo man aber vielleicht auch noch warten möchte ein bisschen, bis man da bessere Preise sieht. Der Bürobereich tut sich allgemein noch schwer und von daher ist es natürlich da eher noch ein bisschen abwartender. Genauso auch mit dem im Hotelbereich, wo die Umsätze der Hotels steigen, aber auf der Verkaufsebene man da auch vielleicht lieber wartet bis 25 oder 26, um da bessere Preise zu sehen. Was natürlich sehr, sehr gut war, das war die Platzierung des Green Bonds, der im Oktober kam und wo man dann auch nochmal sich auf der Bilanzseite verbessern konnte mit dem neuen Green Bond von knapp 100 Millionen im Volumen.
Ja, und sie liefern wirklich auch Green Impact, diese UBM. Da vis-à-vis von mir circa 800 Meter, ich habe es heute mit den Distanzen entfernt, entsteht das Leopold-Quartier in Holzbauweise. Sieht wunderbar aus. Ich gehe da immer vorbeilaufen, weil ich einfach so neugierig bin, wie sich das weiterentwickelt. Ich wollte nicht zu viel Zeitstempel auf die Folge geben, mache es jetzt aber trotzdem. Ich habe mir für unseren Sendetermin den 23. Dezember ausgesucht, weil wir uns sonst immer im Dezember gesehen haben bei einem Weihnachtsfest. Ich habe es im Vorjahr ausgezeichnet als das schönste, subjektiv schönste Weihnachtsfest am österreichischen Kapitalmarkt. Das war Thanksmas oder Thanksmas von der S-Immo. Und ja, die sind vor wenigen Tagen per Squeeze-Out von der Wiener Börse gegangen. Ich glaube, das ganze Ding, sage ich jetzt mal, ist sauber passiert, aber trotzdem eine große Träne, dass wir die S-Immo verloren haben. Aber bitte auch da ein paar eigene Worte zur S-Immo und ihrer Börse-Journey, die letztendlich dann, glaube ich, für Privatanleger immer sehr, sehr positiv auch war.
Ja, also das war eine extrem lange und eine extrem erfolgreiche Reise des Unternehmens. Seit 1987 an der Börse, das ist schon recht lange.
Schwarzer Freitag. Wir selber hatten, genau, am Tag vom Schwarzen Freitag hat der Ernst Wedowski so gerne erzählt immer, sind die an die Börse gegangen, ja.
Ah, okay, ja.
Genau an dem Tag US-Börsencrash.
Ja, von daher war es dann vielleicht ein gutes Datum, aber um da die Aktivitäten zu starten, also die Story an sich von dem Unternehmen, sehr, sehr erfolgreich, gerade mit Ernst Wedowski, eine sehr lange, jahrzehntelange, erfolgreiche Phase des Wachstums mit stabilen Erträgen, auch mit guten Dividendenausschüttungen für die Aktionäre. Und dann später natürlich kam mit dem Einstieg von CPI, kam dann natürlich so ein bisschen dieser Swing rein von Deutschland weg, wo man da ein Portfolio von fast 1 Milliarde aufgebaut hat, kam der Swing weg von Deutschland und hin mehr zu Objekten in Ungarn, in Tschechien, wo man sagen muss, da hast du natürlich mehr Rendite. Die Yields sind ganz anders als in Deutschland. Die Rendite ist anders. Du hast aber natürlich vielleicht auch ein anderes Risikoprofil. Mhm. Und das muss man wollen oder eben nicht wollen. Und sowas bestimmt natürlich, sage ich mal, einfach die Mehrheit der Gesellschafter. Und das lag dann dementsprechend bei der CPI, entweder direkt oder halt indirekt durch die Mehrheitsbeteiligung der CPI an der Immofinanz. Und dementsprechend hat sich die Gesellschaft dann entschlossen, halt in der Ära nach Wedowski und auch nach Dr. Ettenauer dann diesen Weg zu gehen. Und also ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit den Vorständen. Das war also ein sehr, sehr hochwertiger fachlicher Austausch, auch wo man sagen muss, eine sehr breite, sehr tiefe Marktkenntnis, über den Markt in Österreich, aber genauso auch in Deutschland. Und da muss ich sagen, ist sehr, sehr gute Arbeit von Ernst Berdowski, auch von Herrn Bachernik geleistet worden. Und später, Herrn Ettenauer kannte ich ja noch aus der Zeit von der TR Immo, von daher war er auch kein Unbekannter. Und das war schon alles eine sehr, sehr gute, erfolgreiche Zeit. Das Unternehmen hat sich dann halt mehr in Richtung Osteuropa orientiert und dann aber dann auch dementsprechend dann irgendwann diesen Step zum Squeeze-Out. Das heißt, es waren ja am Ende nur noch unter 10% die ausstehenden Minderheitsaktionäre, die dann praktisch dann mit einem Barfindungsangebot von 22 Euro im Grunde abzufinden. Und dementsprechend dann war dann Anfang Dezember, ich glaube am 2. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht, auch der letzte Handelstag für die Aktien.
Also ich kann das nur voll inhaltlich bestätigen aus meiner Warte, was du gesagt hast. Also ganz tolle Manager, besonnen, haben nie enttäuscht und trotzdem lustig und mit Schmäh, wie wir Wiener sagen. Also sicherlich eine Hall of Fame-Geschichte. Sie haben auch mehr für Financial Literacy getan als die meisten anderen Unternehmen am Markt und sie werden definitiv fehlen, vor allem auch die Menschen, mit denen man sich über die Jahre so, so toll angefreundet hat. Aber man sieht sich ja immer wieder. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir diese Weihnachtsfolge im Börse People Podcast, und ich glaube, du wirst mir da zustimmen, einfach jetzt gemeinsam der S-Immo widmen für jahrelang tolle Präsenz.
Absolut, ja. Ja. Und auch im Bereich Investor Relations hast du da Leute gehabt, die dann mit zahlreichen Roadshows, mit zahlreichen dementsprechend Auftritten und Präsentationen sehr, sehr viel gemacht haben, um da wirklich zeitnah zu informieren und auch ausführlich zu informieren über den Geschäftserfolg des Unternehmens. Aber du siehst ja selbst, ja, wir haben in Deutschland genau wie in Österreich einfach diesen Trend zur Konsolidierung. Schau dir eine Vonovia an, eine Vonovia hat eine Convert gekauft, Buwok. Dann haben sie die Buwok gekauft. Und auch in Deutschland gibt es halt den einen oder anderen Trend natürlich, die Branix hat die VIB Vermögen gekauft. Du hast einfach jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ganz andere Thematiken haben im Finanzierungsbereich bei einem ganz anderen Zinsniveau, dass da einfach dieser Trend zur Konsolidierung natürlich immer mehr Fahrt aufgenommen hat und dann natürlich diese Effizienzsteigerung und einfach diese Dinge da immer mehr Fahrt aufnehmen, ja. Es hätte vielleicht anders kommen können, dann hätte die S-Immo vielleicht ein anderes Unternehmen aus der Branche übernommen, ja. Und dann gibt es die S-Immo noch. Und so ist es dann halt so, dass jetzt vielleicht andere Unternehmen dann noch da sind und die S-Immo in der Form jetzt halt, wie man es kennt, nicht mehr da ist. Aber ja, das gehört alles dazu, sage ich mal, ja. Damit wir
ja, als selbsternannter Kapitalmarktförderer in Österreich sage ich, schade, dass man keine österreichische Lösung geschafft hat. Da waren dann doch ein paar Jahre lang gegenseitige Eitelkeiten, wer wen übernimmt, und jetzt sind die Unternehmen überhaupt ins Ausland geraten, was ja nichts Böses per se ist. Aber Geschäftsleute sind wir ja auch alle und die Wertschöpfung ist einfach weg. Und das Unternehmen fehlt definitiv natürlich auch als Geschäftspartner, so ehrlich möchte ich sein. Aber das sentimentale Herz ist größer und vor allem ist die Geschichte für die Privatanlegerinnen und Privatanleger, was mir immer sehr wichtig ist, super ausgegangen. Und man hat eigentlich zweimal in der Region 23 verkaufen können und dann nochmal bei 12 kaufen. Also sowas passiert auch nicht alle Tage in einem Markt, der schon mal einfacher war. Gut, lieber Stefan, ich mache jetzt noch einen, noch einen Schwenk, wenn es ja, passt
da,
für dich.
Da muss ich dir jetzt zustimmen, das stimmt. Also man konnte da verdienen. Man konnte dann dementsprechend natürlich auch die eine oder andere Kurssteigerung bei S-Immo mitnehmen, plus dann die Dividendenzahlung, oder man konnte dann dementsprechend auch mit den Anleihen noch ein bisschen Geld verdienen. Auch das muss man vielleicht noch kurz erwähnen. Also ganz, ganz schlecht war es nicht. Bisschen schade ist es, aber ja, so ist das.
Ich glaube, schlecht war es überhaupt nicht. Das ist dafür sehr schade. Das ist jetzt mein persönliches Fazit, aber was das Anlageergebnis betrifft, ist das Champions League irgendwie. Und Champions League ist jetzt die letzte Überleitung. Ich lese, du bist Fan des SV Darmstadt 98 aus deiner Heimatstadt und auch vom FC Bayern München. Das hast du selbst so auf LinkedIn geschrieben, auch da einfach Worte dazu. Wie sehr Fan?
Das stimmt. Ja, also Mitglied bin ich bei beiden Vereinen, okay, und auch schon viele Jahre. Ich komme aus Darmstadt, ich habe in Mainz studiert, aber habe immer in Darmstadt oder fast immer in Darmstadt gelebt. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt bis runter nach Mannheim ist alles sehr, sehr dicht beieinander. Darmstadt ist eine tolle Stadt, eher so im Bereich Wissenschaft unterwegs mit zwei Universitäten, vor allem stark im technischen Bereich oder im Informatikbereich. Und der Verein ist ein Traditionsverein, der, muss man sagen, natürlich die meiste Zeit in der zweiten Liga spielt, aber es dann doch hin und wieder auch schafft aufzusteigen, wie vor einem Jahr, wo wir dann erste Liga gespielt haben, sodass wir in Hessen die schönen Derbys haben mit Eintracht Frankfurt. Und als Darmstädter hält man natürlich zu den Lilien und hat die Lilie auf der Brust und eben nicht den Adler, ganz klar. Und der FC Bayern ist einfach schon auch immer ein Herzensverein von mir, wo ja auch mit Alaba zum Beispiel lange Jahre ein sehr, sehr guter von euch gespielt hat, bevor er leider dann zu Real ging.
Konrad Leimer ist ja auch kein Schlechter, ne?
Das stimmt allerdings, ja, sehr, sehr gut. Brauchen wir auch noch diese Saison, wenn ins Finale nach München wieder gehen soll. Ja. Das ist natürlich das Ziel. Ja, und die Bayern haben ja vor vielen Jahren mal, als es den Darmstädtern finanziell nicht gut ging, uns auch gerettet. Da gab es ein Benefizspiel, wo dann organisiert wurde, weil der Herr Marquardt, ein Darmstädter, doch, denke ich, einen ganz guten Draht zum Uli Hoeneß hat und dann gesagt hat, wir brauchen euch. Und dann sind die Bayern mit Robben, mit Ribéry, mit Luca Toni, mit den ganzen Stars nach Darmstadt gekommen. Und das Benefizspiel hat uns ein bisschen Geld in die Kassen gespült. Wir konnten den Verein also auch retten und bewahren. Und dementsprechend natürlich auch immer diese Sympathie hier. In Südhessen ist man noch nicht in Bayern, aber man ist auch nicht so weit von der Grenze weg. Und das ist schon ein Traditionsverein. Und ja, so Spieler in Deutschland, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller. Also das ist einfach Tradition pur und Gänsehaut pur. Und ja, also ich mag und liebe beide Vereine und hoffe natürlich, die Darmstädter jetzt letztens beim HSV 2-2 gespielt, dass wir vielleicht auch wieder eine gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Und für die Bayern hoffe ich natürlich, dass wir das Champions-League-Finale im Mai in München erreichen. Und dass das anders ausgeht als damals 2012 mit diesem Drama im Elfmeterschießen gegen Chelsea. Da war ich ja leider dabei im Stadion und das war dann natürlich nicht ganz so schön.
Lieber Stefan, danke, dass du mein Gast warst und danke auch, dass wir spontan es immer irgendwie als jenes Unternehmen identifiziert haben, dem wir diese Folge widmen. Frohe Weihnachten an alle und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Christian. Und auch von mir natürlich frohes Fest an alle und kommt gut ins neue Jahr.
Wunderbar. Ciao.